Umgang mit Niederlagen soll heute unser Thema unseres Podcasts Inside Out sein, dieser Folge. Mein Name ist Markus.
Mein Name ist Matthias.
Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über das Thema Umgang mit Niederlagen beziehungsweise die Niederlage an sich. Und es ist ja kein so ganz einfaches Thema. Jeder erlebt Niederlagen, wir alle kennen sie. Wir wissen alle auf einer rationalen Ebene, dass wir aus Niederlagen mehr lernen als aus unseren Erfolgen. Es ist manchmal nicht so einfach, das tatsächlich auch wahrzunehmen. Was sicher stimmt, ist, aus Niederlagen oder aus einem guten Umgang, damit wird man resilienter. Und was macht vielleicht auch nochmal, um das einzugrenzen, die Niederlage für uns aus, wenn wir heute drüber sprechen? Man merkt es oft daran, dass man nach so einer Niederlage mit einer Situation, mit einem Ergebnis hadert, dass wir unsere Beteiligung an diesem Misserfolg oder an der Niederlage schon erkennen, aber uns auch schwer tun damit. Matthias, man merkt schon an meiner Sprache, wie schwer es mir schon fällt, über Niederlagen zu sprechen. Wir arbeiten ja gern mit Filmbeispielen. Welcher plakative Film würde dir zum Thema Niederlage einfallen?
Ja, Markus, da fällt mir eigentlich die Rocky-Reihe mit Sylvester Stallone ein, in der er ja diesen Boxer spielt, von den Anfängen als jungen Boxer, der sich im wahrsten Sinne des Wortes hochboxt, bis zum alten ehemaligen Boxer, der Junge coacht und traurig am Grab seiner Frau dann sitzt, so in den letzten Folgen. Und das ist ein Film, ein wunderbarer Film und eine Filmreihe über Sieg und Niederlage. Und es gibt berührende Szenen in diesem Film, wenn er, als er schon etwas arrivierter ist und quasi schon sich als der Weltmeister und der gefeierte Star fühlen kann und im Gefühl seiner Siegesgewissheit und seiner Überlegenheit dann in einem nicht so gut vorbereitet und schon ein bisschen dick und faul geworden, die Ratschläge seiner alten Berater in den Wind schlägt, in den Ring steigt und dann letztlich fürchterlich vermöbelt wird und auch seinen Titel verliert und dann zusammengesunken in seiner Ecke sitzt und eine wirkliche Niederlage erleidet. Aber, und das ist das Interessante, aus dieser Depression, in die er dann ist und trinkt dann und zieht sich zurück und will mit niemandem reden und dann kommt irgendwie sein alter Gegner, den er im ersten Kampf hatte, der inzwischen sein Freund geworden ist, und stupst ihn an und sagt, hey, lass dich hier nicht so hängen, du bist doch echt der Champ. Und irgendwann kommt ein Glitz in seinen Augen und es kommt dieser wunderbare Song Eye of the Tiger und dann wuff, geht's los und er kommt aus der Niederlage raus und er geht wieder in den Kontakt, er nimmt Kontakt auch zu seinem alten Trainer aus und er geht wieder in sein altes Gym, wo er angefangen hat zu trainieren, ganz abgeranzt und läuft viel und trainiert und wird wieder fit und schnell. Und dann gibt es die berühmten Szenen, wo er die Treppen zu dem Museum in Philadelphia hochrennt und oben steht und die Arme hochreißt. Ah, als Publikum ist man also in dem Schauder des nun kommenden Siegesaufbaus. Aber das wäre nie so spannend und nie so erhebend, wenn er nicht vorher die Niederlage erlitten hat. Und da erleben wir etwas, was zu dem Thema Niederlage gehört, was wir schon eigentlich aus dem griechischen Drama kennen, nämlich die Bedeutung der Hybris. Und der Hybris ist ja etwas Vermessenheit, falsches Überlegenheitsgefühl. Bei den Griechen war es der Mensch, der sich sozusagen über die Götter erheben will oder mit den Göttern am Tisch sitzen will und dafür fürchterlich bestraft wird. Und hier ist es ja die Hybris, und das ist wirklich ein entscheidendes Element der Niederlage, der Selbstüberschätzung. Ich bin der Champ, ich schaffe das schon, ich muss mich nicht mehr so groß anstrengen, ich muss nicht mehr wieder in diese ganze basale Vorbereitung. Und da erleidet er die Niederlage. Und die Hybris letztlich ist oft ganz entscheidend in der Niederlage der Selbstüberschätzung, der falschen Einschätzung der Möglichkeiten, der Wahrnehmung der Realität, wenn man zu sehr von sich eingenommen ist. Und weil ein das auf den Boden bringt wieder, gibt es auch die Chance, der Wirklichkeit ins Auge zu blicken. Genau das macht Rocky. Und dann ist ihm möglich, aus der Niederlage eigentlich einen neuen und reiferen Sieg zu erlangen.
Also man könnte sagen, die nächste Entwicklungsebene. Mir fällt auch gerade das alte Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall ein. Das ist ja so das Pendant zur Hybris, die du jetzt erwähnt hast. Es scheint ja wichtig zu sein, dass ich in der oder nach der Niederlage einen guten, ehrlichen Rat bekomme. Habe ich jetzt verstanden in dem Beispiel. Ich glaube, der hieß Apollo, kann das sein?
Ja, ja.
Ah ja, genau. Genau. Und ich habe auch gerade so diese Treppe noch mal vor mir gehabt, als du das so blumig erzählt hast. Also der gute Freund, die gute Freundin, die einem dann auch die Wahrheit sagt. Aber auch, ich fand nochmal wichtig, der Trainer, der alte Trainer, das alte Gym, man zieht sich auf etwas zurück, wo man etwas Sicherheit hat, aber dann geht es auch um hartes Training, um Disziplin, um da draus was zu lernen und dann zu schauen, was passiert.
Ich will gerne nochmal aufgreifen, was du gerade sagtest, Markus. Also die Vertraute, die einem auch die Wahrheit sagen, in der Niederlage gibt es entweder oft eine so große Scham, wenn man sieht, in welcher Hybris man war, in welcher Selbstüberschätzung zum Beispiel, oder wie man eine Gefahr nicht wahrgenommen hat, dass es einen Rückzug gibt. Es gibt sozusagen, man möchte im Boden versinken, vielleicht vor Scham. Wenn Rocky niedergeschlagen wird, er möchte am liebsten in diesem Ring nicht mehr sichtbar sein. Und möglichst schnell in den Katakomben verschwinden. Nicht? Also man möchte nicht mehr gesehen werden, man möchte am liebsten im Boden versinken und man möchte alleine sein. Man zieht sich von allen zurück und dann gerät man entweder in einen Zustand schlimmer Selbstvorwürfe, wie konntest du nur, was bist du für ein Versager, oder Selbstmitleid. Mein Gott, niemand sieht, was ich eigentlich kann, wie konnten wir das antun, das war alles unfair. Und beides ist nicht produktiv. Selbstmitgefühl, ja, es ist schlimm für mich, dass es passiert. Selbst Hass auf keinen Fall. Und da können dann Menschen, zu denen man wieder Kontakt nimmt, so unendlich wichtig sein, die einem das eigene Selbstbild korrigieren und aber auch diesen Stupser geben, wie Apollo. Jetzt gehst du wieder in dein Gym, du schaffst es. Also ich glaube, dieses In-Kontakt-Sein mit Leuten, die einem auch den Spiegel in einer benignen Weise vorhalten, ist hilfreich. Markus, wenn wir jetzt so darüber reden, wir selber sind ja auch nicht von Niederlagen gefeit, wenn Leider. Wir hier so darüber reden, dass wir daraus lernen. Hast du ein Beispiel, wo du eine Niederlage erlitten hast in deiner beruflichen Arbeit, vielleicht als Berater, und was dir widerfahren ist und was du daraus gelernt hast?
Ja, mir fällt ein Beispiel ein, und dieses Beispiel beginnt damit, dass ich in einem Projekt, gerade in einem Workshop war, in einer Pause, und habe einen Anruf auf dem Telefon und höre das ab und rufe dann den Geschäftsführer aus einem anderen Projekt an. Und der hat mir dann verkündet, währenddem ich beim anderen Kunden gearbeitet habe, dass mein Mandat in einem großen Transformationsprojekt jetzt beendet sei.
Wow.
Und ich war völlig perplex. Ja, das kam wie aus heiterem Himmel. Und ich habe dann gefragt, ja, was denn da wäre und warum. Wir waren da gerade so in so einer Workshop-Phase nach einer großen Interviewserie, und die Erklärung konnte ich rational nachvollziehen, und zwar war die wie folgt. Der Geschäftsführer hat mir dann damals erzählt, ja, wir beenden das jetzt, weil es kann intern niemand schuld sein. Sie haben mit den Interviews ein paar Leichen aus unserem Keller geholt, die können wir gerade nicht brauchen. Und es gibt zu starke Verwicklungen. Wir haben jetzt schon eine Riesendynamik auf der Führungsebene, und Sie erhalten natürlich das Honorar für diesen Beratungsauftrag, aber wir beenden das an der Stelle und Punkt. Ja. Und ich kann mich nur gut erinnern, als ich dann an einem unserer Montage, an der wir uns ja immer gegenseitig Supervision anbieten, das Thema nochmal gebracht habe und sehr lange dran rumgeknabbert habe, was ist da eigentlich passiert und was ist mein eigener Anteil dran?
Also gut gemeint ist nicht gut gemacht immer, könnte man sagen. Du wolltest das Beste und wolltest, dass Dinge ins Gespräch kommen, aufs Tapet kommen, und die Organisation war eigentlich nicht bereit dazu. Würdest du im Nachhinein sehen, du hattest Signale übersehen, die in die Richtung gingen?
Ja, ich erinnere mich noch an einen Workshop kurz vorher, da saßen wir mit dem Projektteam und ich fand die Stimmung komisch, und wir hatten aber ein gutes Workshop-Konzept, und ich und meine Kollegin damals haben das auch gut moderiert, aber immer wieder waren so Situationen, dass die Leute da nur in ihre Laptops da gestarrt haben, und ich musste öfter sagen, jetzt nehmt doch die Laptops weg, also als keine Ahnung, ob die schon was wussten, also es gab schon so schwache Signale, die haben uns nicht so richtig zugehört. Dann gab es Widerstand in so Teilprojekten, und wir oder ich jetzt in dem Fall, du hast ja vorher von der Hybris gesprochen, ich habe gedacht, wir haben einen super Projektplan, wir haben eine tolle Change-Architektur gebaut, wir haben gute Interviews, wir haben Hypothesen, die abgesegnet sind, wir haben Maßnahmen entwickelt, wir haben tolle Leute in dem Projektteam. Ja? Also für mich, vielleicht wollte ich es auch nicht sehen. Ja? Mhm. Vielleicht war ich auch zu unerfahren, wie auch immer. Auf alle Fälle kam das wie aus heiterem Himmel. Und heute würde ich sagen, heute würde ich es vielleicht erkennen, ja, dass da was nicht stimmt.
Was würdest du vielleicht anders machen heute? Oder anders gefragt, zu welchem Learning hat dir diese Niederlage verholfen damals?
Dass ich mir mehr Zeit nehme, zum Beispiel in so einer Workshop-Situation und da dann in die Klärung gehe, jetzt auch neben dem Programm, warum die Leute jetzt an ihrem Laptop arbeiten. Das ist jetzt das plakative Beispiel dafür. Mhm. Sind die jetzt beschämt, weil ich da über was erzähle, was eigentlich keiner wissen dürfte? Ja? Wie heißt das? Voldemort, der Name, der nicht genannt werden darf. Ja, also das wäre für mich die Lessons learned. Und ich glaube, heute würde ich mich gleich mit der Kollegin besprechen, in der Pause zumindest, und sagen, was haben wir hier eigentlich für eine Dynamik? Warum gibt es da so passiven Widerstand? Wie können wir das auflösen? Wie gehen wir der Sache auf den Grund?
Also man könnte sagen, unsere Beraterarbeit sind wir auch stolz drauf, Unternehmen zu helfen, bestimmte Tabus aufzuheben, zu lüften, über Dinge zu sprechen, über die sonst nicht gesprochen wird, und denken, das ist gute Beratung. Und vielleicht helfen uns solche Niederlagen dazu, auch manche Tabus und manches, was nicht geht oder noch nicht geht, besser anzuerkennen. Da fällt mir ein eigenes Beispiel ein, wo ich jetzt noch innerlich rot werde, wenn ich mich daran erinnere. Da war ich mal in einem Teamentwicklungsprozess mit Abteilungsleitern und Teamleitern in einer großen Organisation. Und letztlich ging es darum, mit diesen neu zusammengestellten Teamleitergruppe deren Zusammenhalt zu fördern, deren Bewusstsein als mittlere Führungsebene und gut zusammenzuarbeiten mit den Abteilungsleitern. Da gab es 4 Abteilungsleiter dann, und ich habe auch mit der Abteilungsleitung gearbeitet. Und da war schon klar, da war ein Abteilungsleiter, der war ein bisschen empfindlich, was Kritik betrifft, und gleichzeitig gut im Austeilen. Das kommt ja oft zusammen, nicht? Es gibt Leute, die können ganz schön konfrontativ sein, aber sind selber sehr kränkbar. Und da konnte ich aber in diesem Rahmen unter den Abteilungsleitern ganz gut auch Konflikthaftes ansprechen. Aber ich kam immer wieder an Punkte, wo es nicht richtig weiterging. Und dann war an einem Workshop, wo am Vormittag nur die Teamleiter zusammen waren und wir daran gearbeitet haben, wie die zusammenarbeiten. Und dann kam allmählich so raus, dass es ein paar richtig schwierige Episoden mit dem bewussten Abteilungsleiter gab, und wo sie aber sehr gehemmt waren, wie sie ihm das sagen könnten, wie sie eine Rückmeldung geben könnten. Und es waren auch einige Frauen drunter, die ich ganz toll fand, wie die arbeiteten und wie die selbstbewusst waren. Und das hat mich richtig sozusagen mitgenommen, dass die so sich quälten und schwer taten, und wie sagen wir das dem, aber eigentlich können wir so nicht mehr weiterarbeiten, wir sind nicht selbstständig genug, wir ständig redet er uns rein und macht Mikromanagement. Und da habe ich so richtig ermutigt, im Nachmittag, wenn die 4 Abteilungsleiter dazukommen, machen wir ein Feedback, und ich kenne den ja, und das schaffen wir schon, die kriegen das hin und der wird das hören, und dann, das muss ja auch mal gesagt werden. Und ich merkte, wie ich so in die Rolle kam, das zu ermöglichen, damit es denen auch besser geht und besser arbeiten können. Am Nachmittag fand es dann auch statt, und es gab das eine Feedback, es gab noch ein Feedback. Auch andere Abteilungsleiter und Leiterinnen nickten und sagten, ja, da ist schon was dran. Und ich merkte, wie der immer mehr vereist und immer stiller wurde. Und ich habe versucht, das aufzufangen, indem ich sagte, na, das ist aber richtig toll, dass heute so ein gutes Feedback gelungen ist. Und es war ja auch sehr viel Konstruktives, wurde auch sehr viel Konstruktives gesagt. Und das nehmen wir mal mit. Und da dachte ich, dass ich dann im Kreis der Abteilungsleiter weiter drüber sprechen werde. Und einen Tag später, nach diesem Workshop, kriegte ich einen Anruf vom Geschäftsführer, dass leider das Projekt jetzt an der Stelle mal beendet wäre, weil die Abteilungsleiter unter sich keine Bereitschaft ausreichende mehr hätten, daran weiterzuarbeiten, und diese Art der Teamentwicklung jetzt vorerst mal beendet wäre. Also was ganz Ähnliches. Und ich war ebenso wie vor den Kopf gestoßen und auch sehr getroffen, weil ich eigentlich sehr gerne mit dieser Organisation gearbeitet hatte. Aber als ich dann weiter darüber nachdachte, wurde mir auch an einem unserer Montage in der Nachbesprechung klar, dass ich sozusagen in meiner Hybris dachte, ich kriege das schon hin. Ich habe die Warnungen aus dem Team überhört, dass der Abteilungsleiter ungern Feedback hört. Ich hatte meine eigenen Erfahrungen, dass an bestimmten Stellen einfror, übergangen und war in meinem Gefühl, ich hier, der Psychoanalytiker, ich kriege das doch hin, dass sowas gesagt wird. Und die jungen Teamleiterinnen, die müssen doch auch irgendwie ihre Stellung kriegen. Also ich hatte mich auch einsetzen lassen, obwohl die mich letztlich bewusst nicht beauftragt hatten, vielleicht gruppendynamisch schon, so quasi für sie einzutreten. Und ich hatte da die innere Verbindung zu dem, was dem Abteilungsleiter möglich ist, was er tragen kann, verloren. Mhm. Und in meiner Selbstüberschätzung gedacht, ich kriege das schon hin, ich habe es nicht hingekriegt. Und das war für mich schmerzhaft, auch damit diesen Auftrag und die Möglichkeit, in dem Unternehmen zu arbeiten, zu verlieren.
Könnte man sagen, dass die Gemeinsamkeit ist, das eigene Selbstverständnis, die eigene Profession über den Prozess, in dem man sich befindet, zu stellen?
Ja, so ein Ideal wie offenes Feedback muss möglich sein, Benennung von Missständen muss gehen, die Organisation kann dadurch reifen. Wenn die das schaffen, geht alles viel besser. Also wir haben, glaube ich, so Idealbilder, gerade als Berater, wie in Organisationen miteinander umgegangen, gearbeitet werden soll und haben manchmal zu wenig Respekt vor den Tabus und vor den unausgesprochenen Regeln, die auch unausgesprochen manchmal bleiben oder auch für den Widerstand eines Unternehmens oder auch einzelner Personen, ihren begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten, weil ich glaube, wir unser eigenes Ideal in Organisationen gerne verwirklicht sehen. Deswegen sind wir letztlich Berater, weil wir so einen inneren Antrieb haben. Mhm. Und dann kommt es zu dieser Selbstüberschätzung und diesen Niederlagen.
Mhm. Ich versuche mal eine Definition von Niederlage nach dem, was wir jetzt besprochen haben. Also eine Definition könnte sein, ein Ziel, ob jetzt im Privatleben ein Karriereziel, ein Projektziel, wir würden sagen, Akquiseziel vielleicht, ein großes Projekt zu bekommen, wird nicht erreicht, beziehungsweise wie in unseren Beispielen, wird abrupt beendet und du hast es so schön ausgeführt, begleitet von einem starken Schamgefühl. Ja, also man würde ja am liebsten sich im Keller verkriechen. Trifft es das so, was eine Niederlage ausmacht?
Ich glaube, es ist eben nicht nur, ich erreiche etwas nicht, eine Beziehung endet, ich habe eine schwere Erkrankung, ich werde nicht in eine Position berufen. Das sind ja an sich sind Niederlagen alles, aber es ist nicht nur das Äußere, was mir zustößt, sondern es ist die innere Verarbeitung, auch wie sehr ich es als Niederlage erlebe. Und da ist, was du nochmal gesagt hast, ganz wichtig, eine sehr mitnehmende Niederlage ist in der Regel eine, wo ich entweder ein existenzielles Verlusterlebnis habe, wo mir etwas, was wirklich für mich sehr viel bedeutet, vor den Augen weggeht, zum Beispiel eine schon sicher geglaubte Beförderung. Aber es ist dann vor allen Dingen auch die Scham, weil ich ja in dem Bewusstsein war, dass ich sie eigentlich schon kriegen würde, diese Position. Und ich mich so das Gefühl habe, dass ich mich jetzt 1000 Augen höhnisch anschaue. Wie konntest du nur glauben, dass dir diese Position schon sicher wäre? Es ist sozusagen ein schmerzhafter Kontrast zwischen meinem Ideal selbst, wie ich mich selber sehe, und dem Real selbst, was ich dann tatsächlich bewirke. Und es ist diese soziale Beschämung, in der die eigene Verurteilung, die Selbstverurteilung, über die wir auch vorhin sprachen, quasi auf die Umwelt projiziert wird. Das heißt, die 1000 verfolgenden Augen sind eigentlich in mir, aber ich verlege sie in die Umwelt und deswegen, wie Rocky, möchte ich mich verkriechen oder wie wir beide nach unserem Telefonat möchten wir am liebsten im Erdboden versinken. Das hat was mit diesem Schamaffekt zu tun, wenn man in der Niederlage diesen schrecklichen Kontrast zwischen Ideal selbst und Real selbst merkt.
Wie gehe ich denn dann um mit Niederlagen? Wir als Berater haben jetzt schon kundgetan, dass uns das ja auch passiert. Und wie kommen wir da raus? Wir haben eines schon genannt, wir unterstützen uns dann gegenseitig an unseren Planungs- oder Supervisionstagen. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert ja auch, ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich so eine Niederlage erleide?
Da fällt mir ja ein, Markus, und vielleicht kannst du was dazu sagen. Es gibt ja die berühmten Trauerphasen von Elisabeth Kübler-Ross, die beschrieben hat, was passiert, wenn man einen Verlust erleidet, einen Tod erleidet, zum Beispiel eines nahen Angehörigen, durch welche emotionale Bewegung man geht. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz dem entspricht, dem Verlusterleben eines idealen Selbstzustandes oder einer idealen Zustandes, den man in der Niederlage erlebt. Magst du was dazu sagen?
Ja, also meine Ich glaube, viele kennen ja die Change-Kurve, ja, und wissen nicht, dass die von der erwähnten Frau Dr. Kübler-Ross, glaube ich, heißt sie, kommt. Und da ist sie mir das erste Mal begegnet, ja, als Methodik, als Werkzeug. Und diese Trauerkurve, die geht so, dass man zuerst mal in so eine Phase kommt von, also mir passiert was und dann erst mal ungläubig. Das war jetzt mein Beispiel am Telefon, ich höre das und kann es gar nicht glauben, was der mir da erzählt, warum eigentlich. Dann gibt es so was wie eine Phase der Verleugnung. Das kann überhaupt nicht sein, das kann nicht an mir liegen, ich habe da keinen Anteil dran, die müssen das missverstehen, das ist ein Missverständnis. Dann weicht es in den meisten Fällen einer Wut oder einer Aggression auf etwas, was man selber nicht beeinflussen kann. Ja, mir ging es damals, ich habe mich total unfair behandelt gefühlt, ja, also eine richtige Wut. Dann fällt man in so ein tiefes Loch, das, was wir als Keller bezeichnet haben, die Phase der Depression. Ja, niedergeschlagen, ich komme da nie mehr raus, man stellt sich selbst in Frage. Es gibt dann so eine Trauerphase, wo man tatsächlich verarbeitet, was passiert da, wo man hoffentlich Menschen um sich herum hat, die einem dabei Halt oder eine Methodik geben. Und dann passt man sich an dieses Learning, an diese Lessons learned. Man nimmt es vielleicht in seinen beruflichen, in seinem privaten Alltag mit und versucht es in der nächsten Situation neu. Du hast mir ja vorher gefragt, was würde ich heute anders machen, ja. Also im besten Falle lernt man draus und ist ein Stück, wie ich eingangs gesagt habe, resilienter, widerstandsfähiger und kann sich auch wieder neue Ziele setzen.
Also was du gerade beschreibst, ist ja in diesem Aufstieg aus der Trauer eigentlich diesen Moment der Akzeptanz.
Ja.
Ich akzeptiere es, was passiert ist. Ich finde es nicht mehr nur unfair oder ich finde mich nicht nur grässlich, sondern ich gestehe es mir selber zu, dass ich hier vielleicht in einem Hochmut oder Übermut gehandelt habe. Ich akzeptiere, dass Organisationen beschränkt sind in ihrer Verhandlungsfähigkeit. Ich akzeptiere es, dass ein Angehöriger nicht mehr da ist und beginne mich mit der neuen Situation zu arrangieren und damit eigentlich auch wieder Kraft zu gewinnen, Energie zu gewinnen, neue Versuche zu machen.
Ich finde, also etwas, was ich in diesen Change-Prozessen und in den Change-Projekten gelernt habe, ist, und damals habe ich das nicht unbedingt jetzt auch auf so eine Trauerkurve bezogen, dass dieser Prozess seine Zeit braucht. Ich finde, das ist für mich im Nachhinein die wichtigste Erkenntnis gewesen. Es gibt ja gerade im Unternehmenskontext, in dem wir, oder Organisationskontext, in dem wir uns ja die meiste Zeit bewegen, immer so die Tendenz, dann abkürzen zu wollen. Mhm. Ja? Und wenn es da eine Wahrheit gibt, dann ist es die, man kann diese Kurve nicht abkürzen, sondern es braucht seine Zeit, es braucht den Rahmen, es braucht die Unterstützung und man kann nicht von heute auf morgen umschalten und sagen, so, jetzt habe ich die Niederlage verdaut und jetzt geht's munter weiter.
Jetzt wird nur noch nach vorne geblickt.
Genau.
Also wir blicken nur noch nach vorne, versucht diesen Moment der schmerzhaften Verarbeitung zu überspringen, der aber für die emotionale Verarbeitung nötig ist. Das heißt, wenn du fragst, was braucht es, damit Niederlagen verarbeitet werden können, es braucht genau diese Zeit und diesen Prozess und auch ein Stück Begleitung, dass man das verarbeiten kann. Markus, wir pendeln da so ein bisschen zwischen, wie gehen wir als Individuen mit Niederlagen um? Manchmal sind es ja sehr persönliche Niederlagen oder Niederlagen im familiären Feld, wie so Verluste. Manchmal sind es ja, wo wir hauptsächlich sprechen, in der Arena der Organisation Niederlagen, die Einzelnen oder Gruppen erleiden oder ganze Unternehmen. Was kann man da über wichtige Muster sagen? Was stellen Organisationen bereit, um Niederlagen geschehen zu lassen oder zu verleugnen? Was denkst du dazu?
Also ich glaube, es gibt zwei Arten des Umgangs damit. Es wird immer adäquater zur Zeit. Jetzt gerade fällt mir das Beispiel ein im agilen Projektmanagement, dass man so Retrospektiven macht und man bespricht gemeinsam, was hat gut funktioniert, wo haben wir gut zusammengearbeitet, wo haben wir schlecht zusammengearbeitet, warum haben wir einen Pitch nicht gewonnen, warum haben wir ein bestimmtes Projektziel nicht im Budget oder im Zeitraum erreicht. Und wenn es gut moderiert ist, auch da hat man ja gelernt, es jemanden gibt, der auf die Beziehungsebene und die Kommunikationsebene auch schaut, dann kann man da Niederlagen gemeinsam gut verarbeiten. Es gibt aber immer noch auch die andere Seite und das hängt, glaube ich, also ein bisschen vom Organisationstypus, von der Kultur ab, von dem Reifegrad dieser Kultur. Da weiß man genau, wenn ich die Niederlage jetzt teile, ja, oder zu laut teile, dann kriege ich die nächste Beförderung nicht. Ja, da gibt es dann so eine 1:1-Kausalität, wird da immer nur hergestellt. wer keinen Erfolg hat, ist schwach und kann deshalb auch nicht aufsteigen, mit dem Ergebnis, das wir alle kennen und in den Schlagzeilen ja immer steht, am Ende Narzissmus in den Chefetagen etc., ja? Also was wir auch in dem Podcast schon behandelt haben.
Also könnte man ja auch sagen, fällt mir dazu ein, so, was man über die Startups immer sagt, also wenn man in Deutschland ein Startup in den Sand setzt, ist man erstmal erledigt und kriegt keine neuen Investoren mehr. Weil in Amerika nicht wenigstens einmal in den Sand gesetzt, das gilt man nicht als erfahren.
Ja.
Also genauso wie es ja auch in der amerikanischen Kultur solche Chatrooms und Zusammentreffen gibt, wo jeder die Niederlage des Tages erzählt.
Also mir fällt nur eine Methodik ein, die jetzt mal ein paar Jahre ganz hip war, nämlich diese sogenannten Fuck-Up-Nights, wo sich Leute, Unternehmer, Angestellte, wer auch immer, Projektleiter, Projektleiterinnen getroffen haben und wie in so einem Art Barcamp in ihren Niederlagen geschwägt haben. Ja, das war mal eine Zeit lang ganz in, ich glaube, auch ein Ausdruck unserer Zeit, wo wir mehr Verletzlichkeit auch alle erlebt haben, gerade jetzt in dieser Pandemiephase vielleicht nochmal.
Ja. Da ist ja ein wichtiges Element, was man vielleicht auch dazu nehmen können, wenn wir versuchen zusammenzufassen, was sind die wichtigen Teile einer Niederlage, ich glaube, oder der Verarbeitung einer Niederlage, um daraus lernen zu können. Erstens eine Anerkennung, dass es eine Niederlage ist und nicht nur Bad Luck oder böse Meinungen von außen oder eben eigene Unzulänglichkeit, sondern sozusagen eine Niederlage als emotionalen und Gruppenprozess einzugestehen und das mit dem eigenen Selbstbild abzugleichen. Das Zweite ist, glaube ich, die Niederlage in eine soziale Gemeinschaft einbringen zu können, nicht alleine damit zu bleiben. Das ist jetzt in diesen Fuck-Up-Nights zum Beispiel in einer ritualisierten Form mit enthalten. Oder wenn wir in unseren Montagen unsere Wunden uns zeigen und uns gegenseitig verbinden und daraus lernen. Also das wäre das Zweite, dass man nicht alleine bleibt. Und das Dritte, dass man sagt, geschlagen ziehen wir nach Haus, am Morgen fechten wir es besser aus. Also, dass man sozusagen aus einer Niederlage einen neuen Anlauf nimmt. Und das ist ja auch ein bisschen so ein Rocky, er nimmt hier einen neuen Anlauf.
Zum Schluss unserer Podcast-Folge heute habe ich nochmal ein Bild aus Rocky, die, glaube ich, fasst das ganz gut zusammen, was wir heute besprochen haben. Der Rocky verliert diesen Anfangskampf und er sitzt in seiner Ringecke. Ich weiß nicht mehr, ob er das Handtuch über dem Kopf hat und es kommen aber der alte Trainer und seine Frau Adrian dazu und das ist vielleicht die wichtigste Lessons learned, die man da mitnehmen sollte aus der Niederlage, auf die Unterstützung des nächsten Kreises zu bauen und sich da Hilfe zu holen und nicht zu versuchen, das mit sich alleine auszumachen.